Heute ist, baue die zerstörten Mauern wieder auf. Wir sind heute auf die Baustelle und wir möchten heute das, was eingerissen ist, was in Schutt liegt, aufbauen mit Gottes Hilfe. Zuerst möchte ich euch ganz herzlich einladen zu den nächsten Gottesdiensten. Am Freitag wird das Thema sein, ein bisschen komisch, sagst du vielleicht, aber das passt. Du und dein Ich. Du und dein Ich. Weißt du, du, aber da ist noch etwas drin. Dieses Ich, dieses Ego. Es kann gut und kann schlecht sein. Du und dein, Bild in dir. Dann am Samstag wird das Thema sein, auf deine Reaktionen kommt es an. Und am Sonntag früh werden wir das Thema behandeln, Gott hat dich nicht vergessen. Manchmal kommt man sich vor, als wenn Gott einen verlassen hätte. Aber nein, Gott hat dich nicht verlassen. Christian, ich freue mich, dass du auch da bist. Gut angekommen. Ja, Gott möge euch segnen. So, baue die zerstörten Mauern wieder auf. Wir Berliner wissen, was eine Mauer ist. Also ich möchte die Mauer, die da stand, nicht haben. Du auch? Also mit der Mauer möchte ich nichts zu tun haben. Auch wenn der Herr Honecker gesagt hat, die wird noch 100 Jahre stehen. Also ich habe keine Lust, dass unser Volk getrennt wird, dass Menschen getrennt werden voneinander und so weiter. Ich will also keine trennende Mauer, dass sie aufgebaut wird. Aber mir geht es um eine bestimmte Mauer heute. Und es geht darum, dass wir in Sicherheit sind. Wenn ich schon dran denke, das neue Jerusalem, das vom Himmel kommt, das hat ganz hohe Mauern. Und mir geht es, wird es nachher um diese Mauern gehen, aber bis ich im neuen Jerusalem ankomme, vergeht eine ganze Weile. Da bin ich noch hier auf dieser Erde. Also es geht mir nicht um diese Berliner Mauern oder die chinesische Mauer oder welche Mauer auch immer. Es kann auch nur Stacheldraht sein. Also etwas, was Leute voneinander trennt, was Menschen voneinander trennt, Geschwister voneinander trennt. Oder es gibt ja auch geistige Mauern. Man kann Jesu Gegenwart erleben und doch geistig getrennt sein. Da denke ich nur an Martha und Maria. Verstehst du, die eine so aktiv ist in der Küche und brutzelt und der andere sitzt zu den Füßen Jesu und die beiden sind getrennt. Sag doch meiner Schwester. Also es gibt geistige Mauern, nicht nur Mauern aus Stein oder Stacheldraht oder sonst was. Der eine ist da und der andere ist dort, getrennt. Oder die vielen anderen Mauern, die die Leute im Köpfe haben, so verborgene Ängste und Befürchtungen oder Vorurteile. Die mag ich nicht, aber die mag ich. Sind auch schon Mauern. Da hat man Mauern aufgebaut irgendwie. Oder dass man die einen hasst und den anderen liebt. Also wir sollen ja unsere Feinde lieben, steht auch in der Bibel. Also Mauern um uns herum. Baue die zerstörten Mauern. Die Mauern der Vorurteile. Dann gibt es Mauern der Frömmigkeit. Also Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der Zöllner. Das ist auch schon eine Mauer, eine geistige Mauer. Es ist schlimmer, diese religiösen Mauern, die Leute so um sich aufgebaut haben. Das glaubst du gar nicht. Wie furchtbar das ist. Ich bin besser wie die anderen. Meine Prägung, meine Erziehung, wir sind edler. Und dann gibt es die Kakteen nachher. Diese Kaktus. Ich werde über die Kaktus nachher auch ein bisschen was sprechen. Diese Mauern verunsichern uns noch mehr. Also diese geistigen Mauern oder physischen Mauern oder so weiter. In meiner Bibel heißt es von dem David, mit meinem Gott springe ich über diese Mauern, über die Berliner Mauer, über alle möglichen Vorurteile und so weiter. Mit meinem Gott überwinde ich das. Aber ich bin dabei, die Mauern aufzubauen, die zerstörten Mauern, die Gott um uns gebaut hat. Gott hat uns eine Schale gegeben, so einen dicken Panzer. Das sollte uns schützen vielleicht und bewahren uns. Über unseren Mauern brauchen wir Gottes Hilfe, wenn wir rüberkommen möchten. Also ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind, hat mir einer gesagt. Die Sympathischen, das ist auch schon eine Mauer. Die einen sind mir sympathisch und die anderen sind mir nicht sympathisch. Also diese Mauern, die wir so in unseren Köpfen haben, die nicht von Gott sind, die bringen nichts. Die müssen überwunden werden. Diese Mauern müssen abgebaut werden, abgerissen werden. Und es, lass die Mauerspechte kommen. Die Mauer ist ganz schnell abgebaut und dann wird sie ganz gut vermarktet. Mir geht es um die Mauern, die uns Schutz und Sicherheit geben sollten. Wir brauchen Schutz und Sicherheit in dieser Zeit. Da nützt der ganze Segen nicht, wenn du es nicht in sicheren Mauern bewahrst. Weißt du, Gott redet zu uns, Gott arbeitet an uns und da kommen dann die ganzen Diebe und holen alles ab, was nicht hieb- und stichfest ist. Es geht um die Mauern, dass Gott uns bewahrt hat. Baue die Mauern, die Gott um dein Leben gebaut hat, damit du Gott behalten kannst. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Also, da musst du schon einen Bunker haben, damit deine Schätze nicht geklaut werden. Du musst eine Mauer um dich herum bauen, dass du bewahrt wirst, Gott zu dienen, Gott zu vertrauen, Gott zu lieben. Weißt du, dass unser Herz vor Sorgen bewahrt wird, vor Kummer bewahrt wird? Solche Mauern sollen wir aufbauen, dass wir in sicheren Mauern leben und sagen, ich fürchte mich nicht, weil ich weiß, Gott ist bei mir. Gott ist bei mir, er ist starker Fels, eine Burg und so weiter. Der Herr ist mein Hirte. Und dann, ob ich schon wandert im dunklen Tal, du bist überall bei mir. Gott will eine Mauer um uns sein, bewahren, dass wir die Verluste, dass wir keine Verluste haben und dass wir nichts verlieren, dass die Räuber nicht eindringen. Du sagst, wir Christen haben keine Räuber. Doch, doch, mehr als du denkst. Verstehst du, du hörst Gottes Wort, bist gesegnet, gehst nach Hause und dann klemmt sich schon einer hinter dir her und versucht jetzt, dir die Kraft abzusaugen, die Freude dir zu nehmen. Hast du gehört? Und dann kommen sie mit allen möglichen Argumenten. Du brauchst, wenn du im Gottesdienst bist, eine starke Mauer um dich. Eine feurige Mauer, sagt der Herr, will ich um dich bauen. Überleg einmal, eine feurige Mauer. Durch diese Mauer kommt niemand durch. Du brauchst also eine starke Mauer, eine feste Burg ist unser Gott. Das sind diese sicheren Mauern, dass du bewahren kannst, was Gott gegeben hat, deinen Glauben, deine Beziehungen, deine Familie bewahrt, in sicheren Grenzen, dass die Familie lebt und so weiter. Es geht also mir nicht um irgendwelche Blockaden, nein, oder Hindernisse. Mir geht es darum, dass wir in der Sicherheit Gottes leben, in der totalen Geborgenheit, im inneren Frieden und so weiter. Und in dieser Mauer musst du reinkommen. Herr, bau eine Mauer. In der Bibel heißt es einmal im Korintherbrief, wer in Sprachen betet, der erbaut sich selbst. Man kann sich natürlich auch einmauern. Wenn man in Sprachen betet, oh, nur Herr, nur ich und ich und ich und ich. Deshalb wird auch das Thema sein, du und dein Ich. Auch für Fromme und für Gläubige. Aber Gott will einen Schutzwall um uns aufbauen. Heute geht es mir auch so, dass wir über Sicherheit sprechen und ich werde zuerst mal gegen die falsche Sicherheit was sagen. Die falsche Sicherheit, es gibt falschen Frieden. Weißt du, sie werden sagen in der Endzeit, Friede, Friede und keine Gefahr. Die werden ohne Mauern leben. Und das Verderben wird ganz schnell kommen. Oder gegen die falsche Ruhe. Wie geht es, dass wir das bewahren, was Gott uns gegeben hat? Baue die Mauer, dass du die Sache in Sicherheit im Bunker Gottes bringst und dass du vor dämonischen Angriffen, vor feindlichen Angriffen bewahrt wirst. Denn wir leben in einer Welt, die ist nicht koscher. Diese Welt ist voller Attacken. Du glaubst gar nicht, wie viele Mächte in der Luft schwirren. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten, Gewalten und Mächten. Einige Bibelstellen, zuerst mal aus dem Alten Testament, Sprüche 25, 28. Und das beziehe ich auf die Christen. Das ist natürlich auf einen Menschen einzelbezogen, aber ich beziehe das auf Christen. Und viele Christen sind, so wie dort beschrieben wird, eine Stadt ohne Mauern. Ja, mir fehlt nichts. Ich bin gar satt. Ich bin zufrieden und so weiter. Die wissen nicht, dass alles verloren geht. Und richtig heißt in diesem Vers, eine Stadt mit eingerissener Mauer ist ein Mann oder ein Mensch, der sich nicht beherrscht. Also, das ist schon der erste große Riss. Eine Stadt mit eingerissener Mauer, also ein Riss durch die Mauer, ist ein Mensch, der sich nicht beherrschen kann. Also baue die zerstörten Mauern wieder auf. Oder in Sprüche 16, Vers 32 heißt, ist einer, der keine Geduld hat. Ein Mensch, der sich nicht beherrschen kann. Hier müssen wir etwas anfangen zu arbeiten, an unserem Herzen. Diese Mauer in uns, dass ich mich beherrschen kann, unter Kontrolle haben kann, dass ich das halten kann, was Gott mir gegeben hat. In Sprüche 24, Vers 31 beschreibt dieser Schreiber einen Menschen, der sich einfach so gehen lässt. Das ist ein Mensch mit einer eingerissenen Mauer, einer zerstörten Mauer, der sich gehen lässt. Christen dürfen und können sich nicht gehen lassen. Sie müssen alles zusammenziehen, was sie haben. Und da ist die Rede von dem Faulen, der geistig träge ist. Baue die zerstörten Mauern wieder auf, werd wieder fleißig. Aber wohin? Mit Fleisch fleißig werden? Dass ich im Fleisch etwas mache? Jetzt werden wir mehr beten, mehr Bibel lesen, mehr in die Gemeinde gehen, mehr missionieren. Der Faule, weißt du, es geht um das innere Wohl, um das innere Befinden. Weißt du, der Träge, der sich gehen lässt, der ist nicht konsequent. Der ist nicht konsequent. Der ist leichtsinnig. Ach ja, weißt du, das ist gar nicht so dramatisch. Übertreib das nicht. Weißt du, wir übertreiben manchmal. Dass wir dramatisieren und wir haben uns auch dann auf das Geistliche gewöhnt, dass wir dann auch da übertreiben. Also, hier, lass dich nicht gehen, das ist der erste Riss, dass wir ernst machen. Das Gebet eines ernsten, aufrichtigen Bet, das vermag viel. Also dieser Riss. Und da geht dann weiter die Rede, dass sein Weinberg, also bei diesem Faulen, verwildert. Also wenn du die Mauer nicht schützt, da kommt das Unkraut, da kommt das Ungeziefer, da kommt das ganze Geschmeiß. Du musst also eine Mauer um deinen Weinberg bauen, damit das Unkraut und all das andere nicht hineinkommt. Wenn die Mauer eingerissen ist und eingefallen ist, da verwildert dein Weinberg. Und der Herr möchte Weine und Feigen und Datteln von uns ernten. Aber wenn die Mauer eingerissen ist, dann heißt es dann hier weiter, Dornen und Disteln werden in diesem Weinberg wachsen. Wenn dein Weinberg verwildert, dann wachsen Dornen und Disteln. Und weißt du, wenn du in Israel warst oder in Texas warst, da wachsen so viele Kakteen, das sind alles Disteln und Dornen. Und die sind süß, aber kommen sie ran, die sind süß und sie schmecken auch, aber kommen sie an sie ran. Und die wachsen dann in deinem Weinberg statt dem guten Wein. Der Herr sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Der Herr kann in unserem Leben nicht wachsen und sich nicht so entwickeln, sondern da entwickeln sich Dornen und Disteln, genau das Gegenteil von dem, wenn wir anfangen, also alles gehen lassen. Jeder kann kommen und gehen. In deinem Leben eigentlich kann nicht jeder kommen und gehen. Dein Leben ist nicht darauf angelegt. Entweder der Herr oder alles andere, der ganze Mist. Und der Teufel versucht einfach in unser Leben einzudringen. Deshalb pass auf, wie ist die Mauer? Der versucht so einen Trojaner in unser Leben hineinzubringen. Es geht mir darum, in unserer Gesellschaft, in der wir leben, sie ist eine schrankenlose Gesellschaft. Eine schrankenlose Gesellschaft, die kennt keine Grenzen. Die weiß sich nicht mal, was sich gehört. Die meisten Christen, die kommen aus asozialen Kreisen, die haben keine gute Kinderstube gehabt, keinen Anstand. Die glauben, ach, ich bin Christ, mir gehört die ganze Welt. Nein, jeder muss wissen, wo die Grenzen sind. Die Mauern aufbauen, dass man weiß, ich kann auch nicht alles. Weiß, dass man sich auch selber weiß, begreift, ich muss mich begrenzen. Ich muss mich begrenzen. Mir ist nicht alles, ich kann alles, aber mir ist nicht alles erlaubt. Und das ist, ich laufe in Schranken. Diese schrankenlose Gesellschaft, das ist heute, ich mache alles, ich mache das, was mir Lust macht oder Freude macht. Dieser Trojaner ist schon bereits in unserer Stadt, in unser Land, in unserem Leben. Und der Feind ist so raffiniert reingekommen, ja, die schenken uns eine Gabe. Du kennst ja dieses schöne Pferd. Und die feiern dann und machen da sich lustig und so weiter und betrinken sich. Und dann werden sie zerstört. Und die Zerstörung einer Sache beginnt immer von innen, nicht von außen. Du brauchst von außen keine Angst zu haben, dass draußen was passiert, dass du da überwältigt wirst. Nach draußen bist du stark genug. Also äußerlich, im Geschäftsleben, in der Praxis und so weiter. Aber wo wir schwach sind, sind wir innerlich schwach. Eine Gesellschaft, eine Firma geht zugrunde, eine Gemeinde geht von innen zugrunde und nicht von außen. So achte auf die Mauern, dass kein Trojaner in dein Leben hineinkommt. Und die Ruhe, wenn wir manchmal sagen, ja, ist das Friede, passiert gar nichts. Der Teufel arbeitet mit Frieden. Der ist nicht so dumm, wie wir manchmal glauben. Also der Teufel kommt als böse Belzebub. Nein, er kommt als Friedensbringer. Friede, Friede, keine Gefahr. Und jetzt könnt ihr die Grenzen abbauen, jetzt könnt ihr die Hindernisse abbauen, die Blockaden abbauen, Stacheldraht ab und so weiter. Ihr müsst euch gar nicht so befürchten. Uns passiert ja nichts. Wir haben Verträge miteinander gemacht und Frieden geschlossen. Die ganzen Pakts, was so gemacht worden sind. Abrüsten, abrüsten, abrüsten und immer weiter abrüsten. Und dann, was passiert? Weißt du, man wird gewarnt, aber ach was, die Frommen übertreiben das alles, die Fundamentalisten übertreiben das alles. Sag mir mal, wo wirst du heutzutage noch gewarnt? Mauern sind ja Warnungen, pass auf, nimm dich in Acht, das ist gefährlich. Wo wirst du heutzutage noch gewarnt? Im Geistlichen, im Religiösen. Wir können alles lesen, alles essen. Weißt du, die Katholiken haben früher Bücher gehabt, wo der Papst verboten hat zu lesen. Eigentlich sollte man das heute auch noch festlegen und sagen, Christen, lest diese Bücher nicht. Ja, das würde mancher viel gesünder aussehen und sich viel gesünder entwickeln, wenn sie so manche Schindliteratur nicht lesen würden. Religiöse Schindliteratur. Du glaubst gar nicht, wie viel religiöse Schindliteratur auf dem Buchmarkt existiert. Und da wären, weißt du, nur Kleinigkeiten, sogar die kleinen Füchse verderben den Weinberg. Aber wie kommt dieser Fuchs in Weinberg hinein? Weil die Mauer irgendwo ein Loch hat. Die finden schon ein Loch. Die buddeln so lange unter die Mauer und dann kommen sie da rein. Als wir in Frohnau lebten und wohnten, wir haben ständig Wildschweine im Garten gehabt, obwohl wir eingezäunt hatten. Aber die kamen irgendwie, buddelten so lang, bis sie unter dem Zaun hindurchkamen, und dann haben sie nach Trüffel gesucht. Der Teufel sucht immer nach Trüffel. Was es auch immer heißt und was das auch immer ist. Also die Ruhe, der Friede, diese Geborgenheit. Ja, wir haben mächtige Mauern und mächtige Tore. Da passiert uns nichts. Der Teufel kommt nicht durch die Tore. Der kommt durch die Hintertür. Durch irgendeinen Riss irgendwo. Du solltest also darauf achten, auf diese Risse. In Jesaja Kapitel 60, Vers 18, da heißt es, deine Mauern, Israel, sollen Heil heißen, Erlösung heißen, Rettung heißen. Deine Mauern sollen Heil heißen. Also wir sollten Mauern, geheiligte Mauern von Gott haben, feurige Mauern, so wie die Bibel sagt. Und da heißt es weiter, wenn ich so lese, da soll nichts Unrechtes mehr drin sein, da soll keine Ungerechtigkeit mehr geben und so weiter, das soll alles ferngehalten werden. Das ist Baue dieser Mauern, dass Ungerechtigkeit ferngehalten wird. Wie viel Ungerechtigkeit gibt es im Volk Gottes? Sei ganz ehrlich, schau dich mal rum, die christliche Szene. Wie viel Unrechtes gibt es in unserem Leben? Du denkst, das ist richtig, aber du merkst, nee, wenn du ein bisschen älter wirst nachher oder etwas länger dann an der Sache bleibst, merkst du, das ist doch nicht alles so, wie ich gedacht habe. Oder wir haben ja keine Feinde mehr. Und das Schlimmste ist, Leute, dass wir keine Feinde mehr haben. Dass wir nicht mehr bewusst sind, wer ist unser Feind? In der Bibel heißt es, der Teufel geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlinge. Also, solange der Löwe brüllt, ist alles okay. Also das ist gar nicht so schlimm. Sei froh, dass der Löwe noch brüllt. Denn da weißt, dort sitzt das Biest. Aber schlimm wird's, wenn der Löwe nicht mehr brüllt. Wenn es kein SS mehr gibt und kein Sekuriatis und kein KGB. Verstehst du, wenn es keine Verfolgung sind, ja, und keine Soldatenstiefeln stampfen. Weißt du, da weißt du nicht, wo die Gefahr herkommt. Und das Schlimmste ist, der Teufel brüllt nicht mehr. Der Teufel brüllt nicht mehr und dann denkst du, es ist in Sicherheit. Und der hat sich schon so sehr nahe an dir und mir rangepirscht, dass das nur noch ein Sprung. Also achte auf die Mauer oder die Schlange. Verstehst, es steht auch über die Schlange, die über diese Risse in den Garten kommt und dich sticht. Ich frage mich manchmal, wie kam die Sünde überhaupt in diese Welt? An einem heiligen Ort wie das Paradies, wo nur der liebe Gott spazieren ging und Adam, dieser reine Mann und diese reine Frau, wo sie da spazieren gingen. Wie kam der Teufel rein? Durch die Schlange. Und sollte Gott gesagt haben? Oder wie kam die Sünde zum Teufel, zum Luzifer? Auch an einem heiligen Ort. Glaub doch nicht, dass der Teufel in der Hölle arbeitet und schuftet. Nein, der versucht sich an heilige Orte einzuschleichen. Oder wie kommt der Teufel in die Gemeinde? Also in der Welt ist der Teufel sowieso überall da, oder kann man ihn wenigstens annehmen, dass er da ist. Aber der Widersacher unter euch, unter uns, unter den Christen, wie kommt er da rein? Weil irgendwo eine Mauer ist. Jemand hat die Tür vergessen zuzumachen oder das Tor zu schließen oder den Riss zu verdichten. Deine Mauern, Israel, sollen Heil heißen. Da soll nichts Unrechtes reinkommen. Und wie oft schleicht sich sowas Unrechtes rein, dass wir jemand ungerecht behandeln? Durch Vorurteile, weil wir denken, nee, der ist es nicht, aber hinterher, wenn du den Menschen dann genau unter die Lupe untersuchst und siehst, der ist gar nicht so schlimm. Der ist gar nicht so, wie ich das gedacht habe. In Jesaja 60, Vers 17 geht's weiter oder voraus hier. Ich setze Frieden als Aufsicht über dich und Gerechtigkeit als dein Vogt. Ich setze Frieden als Aufsicht über dich und Gerechtigkeit als dein Vogt. Was Vogt ist, wissen wir wahrscheinlich nicht, aber ich würde dann Verwalter nehmen. Ich setze so einen Verwalter über dich. Gerechtigkeit als dein Verwalter. Ich setze Frieden als Aufsicht über dich. Du solltest eine sichere Mauer haben und dort solltest du Frieden haben. Und was du tust, tust du aus Frieden oder gar nicht. Und dann Gerechtigkeit, es sollte dein Vogt sein, dein Verwalter sein, der dich motiviert. Ja, ich möchte gerecht sein, auch wenn es noch so viel Ungerechtigkeit in dieser Welt ist. Wir wissen ja, in der Endzeit wird es noch mehr davon geben. Und das ist so eine Anspielung hier, Jesaja 60, Vers 17, wenn ich so weiterlese, auf das neue Jerusalem aus der Offenbarung 21. Wenn ich dort weiterlese, wie diese Mauern aussehen, dann von Vers 19 bis 22, so sehen diese Mauern aus in diesen Mauern, in dieser Geborgenheit, in diesem Frieden. Der Friede soll dein Herr sein, die Aufsicht über dein Leben haben, die Entscheidung herbeiführen. Und da heißt es, bei Tag wird nicht mehr die Sonne dein Licht sein und um die Nacht zu erhellen scheint nicht mehr der Mond, sondern der Herr ist dein ewiges Licht, dein strahlender Glanz. Baue die zerstörten Mauern auf. Weißt du, das könntest du jetzt schon haben, dass du deinen Frieden hast und du tust nichts ohne Frieden. Aus Panik, aus Stress, aus Angst, aus Verlegenheit. Wenn du das etwas machst oder Druck, ist nicht von Gott, ist immer alles vom Teufel. Ganz einfach, was du immer unter Druck machst. Also der Friede sollte dein Aufseher sein, dein Dirigent. Und hier, das Volk Gottes lebt innerhalb diesen Mauern. Kinder Gottes sollen in den Mauern Gottes sicher leben. Und du brauchst kein anderes Licht als Gott. Du brauchst keinen anderen Mond als Gott. Gott soll dein Mond und dein Licht sein, dein ewiges Licht, dein strahlender Glanz. Dann heißt es weiter, deine Sonne geht nicht mehr unter und dein Mond nimmt nicht mehr ab. Toll, toll. Dein Mond nimmt nicht mehr ab. Denn der Herr ist dein ewiges Licht. Zu Ende sind die Tage deiner Trauer. Gut, das ist auf Endzeit, aufs neue Jerusalem, wenn der Herr wiederkommt. Aber das kannst du jetzt haben. Der Herr ist mein Heil, der Herr ist mein Licht. Baue die zerstörten Mauern auf. Lass Gott wieder Herr und Zentrum deines Lebens sein. Dann lese ich weiter hier in Jesaja 60. Dein Volk, deine Nachkommen oder die Einwohner dieser abgesicherten, abgeschirmten Stadt besteht aus Gerechten. Also, wiederum, Gerechtigkeit soll dein Vogt sein, dein Verwalter. Diese Stadt besteht aus Gerechten. Und sind wir wirklich Gerechte? Sind wir gerecht zu uns selbst? Sind wir gerecht zu unseren Kindern? Sind wir gerecht zu unseren Partnern? Sind wir gerecht zu unseren Brüdern und Schwestern? Sind wir gerecht überhaupt? Was ist ein Gerechter? Mein Vater hat immer gesagt, ein Pferd, das nicht beißt, ist fromm. Aber ist nicht evangelisch und nicht katholisch. Er beißt nur nicht. Gerecht. Was ist gerecht? Und wer ist gut eigentlich? Was ist Gerechtigkeit? Also hier, deine Einwohner sind Gerechte. Wir lesen auch beim Jakobus das Gebet eines Gerechten. Vermag viel. Warum viele Gebete gar nicht erhört werden, da ist diese Mauer zerstört. Gott kann vielleicht gar nicht unsere Gebete hören. Denn wir lesen da beim Propheten Jeremia, weißt du, was wollt ihr denn? Ihr kommt zu mir, wollt von mir alles haben, aber eure Gebete erreichen mich nicht mehr. Weil die Witwen und die Waisen betrübt worden sind und ihre Gebete sind schneller gewesen als eure Gebete. Und deshalb, was wollt ihr eigentlich? Du siehst also, was ist ein Gerechter? Ein Gerechter ist ein Bewährter, einer, der wirklich mit Gott lebt und sagt, Herr, ist das richtig, was ich sage? Ist das richtig, was ich denke? Ist das richtig, was ich tue? Ist das richtig, was ich gebe? Also, und so ausbalanciert. Gerechte sind ausbalanciert, ausgewogen. Nicht selbstgerechte, sondern von Gott aus gerecht gemacht. Und er ist uns gemacht zu Gerechtigkeit. So viel zu diesem Thema Gerechtigkeit. Aber das ist nicht meine Botschaft heute. Und dann heißt es, dein Volk besteht aus Gerechten. Sie blühen auf wie die Pflanzung des Herrn, als Werk seiner Hände, durch die er seine Herrlichkeit zeigt. Die wachsen auf wie eine Pflanzung durch die Hände des Herrn. Weißt du, der Herr muss das wirken. Mir ist es dieser Tage so groß geworden, der Herr muss es geben. Der Herr muss hinzutun. Der Herr muss diese Sache aufbauen. Der Herr muss die Anstöße und die Impulse geben. Dann nachher musst du weiterrollen und weiterarbeiten und weiter funktionieren. Aber der Impuls muss immer von ihm kommen. Nicht von Fleisch und Blut, nicht von Bedürfnis heraus. So viele Menschen sind von Bedürfnissen. Ja, wir sehen so viele Hungrige, wir müssen den Hungrigen speisen. Du musst die Hungrigen nicht speisen. Du musst die Hungrigen erst speisen, wenn der Herr sie sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Gebt ihr ihnen zu essen. Und dann wirst du auch Brot finden. Und du wirst kein Brot finden, wenn der Impuls nicht vom Herrn kommt. Und da wird auch nichts passieren. Und selbst wenn du viel hast, wirst du dich gar nicht speisen können. Aber wenn du auf den Impuls hörst, gebt ihr ihnen zu essen, dann kannst du 5 Brote und 2 Fische nehmen und Tausende werden satt. Dann geht's weiter hier. Es gibt einen starken Wachstum hier und so weiter, wenn der Herr das gegeben hat. Der Kleinste wird zu einer Tausendschaft und der Geringste zu einem starken Volk. Die Stadt, die da drin wohnt, weißt, die multiplizieren sich, die vermehren sich. Ein Einzelner wird gleich 1000. Und der Geringste wird zu einem starken Volk. Überleg einmal, was dann passiert, wenn wir auf Gott hören, mit Gott wandeln. Gott wirkt in sicheren Mauern. In meiner Bibel heißt es, Gott ist herrlich in den Grenzen Israels. Gott hat nichts zu suchen in Babylon, in Türkei, Kleinasien und so weiter. Gott ist herrlich in den Grenzen Israels. Und die Grenzen Israels werden festgelegt nach der Zahl der Kinder Israels. Also sind viele Israeliten, in gläubige Israeliten und so weiter im Land, dann werden die Grenzen erweitert. Sind wenig, werden die Grenzen abgeschnitten, verkleinert. Also Gott ist herrlich in den Grenzen Israels. Gott ist in den Grenzen, herrlich in den Grenzen, abgesteckt von der Bibel. Da ist Gott herrlich. Woanders wirkt er nicht. Weißt du, wir können nicht erwarten, lieber Gott, wirke da in Hinterdupfing oder sonst wo. Gott hat in Hinterdupfing nichts zu suchen. Gott ist herrlich in den Grenzen Israels. Also diese Mauern, da ist, wo der Herr sich offenbaren will. Gott hat die Arche zugeschlossen und Gott war herrlich in der Arche. Jemand hat gefragt, hat Noah, wo hat er die ganzen Lebensmittel herbekommen für die Tiere so lange da auf der Sintflut oder bei der Sintflut? Hat er gefischt oder was hat er gemacht? Also sind Gedanken. Weißt du, wenn Gott segnet, bist du in abgeschlossenen Raum wunderbar versorgt. In den Grenzen Israels. Was es auch immer heißt. Weißt du, in der Gemeinde. Guck mal, die Urgemeinde, wie war die Urgemeinde? Da war kein Mangel unter ihnen. Was haben sie getan? Sie brachten alles zusammen und der Herr segnete sie. Sie waren ein Herz und eine Seele. Und solange das war, solange das Feuer des Heiligen Geistes in ihrer Mitte brannte, solange gab es keinen Mangel. Und ihnen fehlte dann gar nichts. Sie hatten alles genug, mehr als genug. So ist das Leben. So Gott sagt, ich will mich herrlich erweisen und der Kleinste wird zu einer Tausendschaft und der Geringste zu einem starken Volk. Im Leben eines Faulen, da wuchert nur Unkraut, Dornen und Disteln, da ist der Teufel los, da ist Streit und Zank. Du siehst das so auch in der Urgemeinde, da kam plötzlich Zwietracht und ja, die kriegen mehr als ich. Neid und Eifersucht, das ist das große Problem. Baue die eingerissene Mauer wieder auf, dass kein Neid und kein Eifersucht gegen niemand da ist. Kann man das so leben, dass ich auf niemanden neidisch bin, neidisch auf meine Kollegen? Heutzutage ist Mobbing das große Thema. Bei den meisten Leuten, im Beruf, überall. Die meisten Leute zerbrechen nur beim Mobbing. Habe ich kürzlich mit einer Polizistin gesprochen, dann hat sie gesagt, wissen Sie, wir als Frauen haben ganz schwer als Polizisten. Wir werden so gemobbt als Polizisten von den Männern. Wir werden so gemobbt. Ist eine Polizistin ist was Schönes, aber guck mal, was die in so einer, dieser Männerdomäne, in dieser Männerwelt, die wird gemobbt, sagt sie zumindest, hat sie den Eindruck. Und jetzt kannst du überall kommen, hingucken und hinsehen. Also, Gott ist herrlich in den Grenzen Israels, in der von Bibel vorgezeichneten Grenzen. Und was ist die Hauptgrenze? Dieser Pflock, das die Grenze markiert, Liebe. Alles, was die Liebe überschreitet, die Liebe ist das Größte. Was die Liebe überschreitet, das führt zu Neid, Zank, Zwietracht, lässt den Teufel los, da werden die Menschen Kakteen. Und ich habe so einen Kaktus, also der versteht mich. Weißt du, wenn ich von dem was will, an dem bisschen ran will, den verschieben möchte, den kannst du gar nicht verschieben. Dann wird er rot. Also, oder die Stacheln, die... Normalerweise steche ich mich nicht an dem Kaktus. Aber wenn ich an dem von dem was haben will, den verschieben möchte, plötzlich sticht er mich. Verstehst du? Der will sich nicht bewegen lassen. Baue die Mauern, niedergerissenen Mauern auf. Weißt du, Gott möchte uns manchmal verschieben, aber wir haben gleich Stacheln. Nein, Herr, da möchte ich nicht hin. Ich möchte lieber hier bleiben, da bin ich gewohnt, da habe ich schon so akklimatisiert, ich kenne schon meine Umgebung hier und so weiter. Und dann wehrt er sich. Also ich werde immer von diesem dummen Gescheiten oder was auch für immer, diesen Kaktus immer belästigt. Da muss ich Handschuhe anziehen und den so richtig packen und sagen, Bursche, du gehst jetzt in die Ecke. Du gehst jetzt in die Ecke. Weißt du, du kannst so einen Kaktus ganz schwer genießen, umgehen. Du kannst nicht so wie ein Kater streicheln. Wer den Feind nicht vor der Haustüre abwehrt, der muss sich dann drin wehren. Wer Neid, Eifersucht und also den ganzen Gift der Schlange, der Sünde und so weiter, wer das nicht draußen vor der Mauer abwehrt und in sein Leben reinlässt, durch das, was er hört, was er sieht und dergleichen, Gedanken, wir sollen also vor unsere Gedanken, du sollst sogar vor deinem Mund ein Schloss setzen, steht in der Bibel einmal. Du sollst nicht alles reden, was du weißt. Und alles erzählen, was du weißt. Das geht vieles gar nichts an, was du weißt. Gott hat es dir gezeigt. Und wenn er es haben möchte, dass der andere das tut, muss der Herr dem anderen auch zeigen. So. Der Feind ist immer vor der Haustüre und dort muss er abgewehrt werden. Kain, die Sünde liegt vor der Tür, du aber herrsche darüber. Das ist diese Mauer. Tür zu für die Sünde, für das Negative, für die Rebellion gegen Gott. Wie schnell fangen wir Christen gegen Gott an zu rebellieren? Warum lässt du mir das zu? Du solltest lieber woanders gehen, Florian, und die Häuser anzünden, aber nicht bei mir. Aber verstehst du, aber jetzt, wenn es bei dir passiert, wenn du geärgert wirst, wenn du gekitzelt wirst, wenn du so Probleme bekommst und sagst, warum gerade mir? Und aber wenn es dir gut geht, fragst nicht, warum gerade mir? Nur wenn es dir schlecht geht. Ich habe noch nie gehört, dass irgendjemand zu mir kam, Bruder Matthäus, ich verstehe nicht, warum mir so gut geht. Die kamen immer alle zu mir, die haben gesagt, Bruder Matthäus, ich verstehe nicht, warum mir so schlecht geht. Nur mir. Aber denk nicht, dass dir was Besonderes passiert. Weißt du, du musst die ganzen Untugend draußen bekämpfen, vor der Stadt, vor dem Tor. Deshalb baue die Risse. Nicht, dass du jetzt dich abgrenzt, nein, du musst das, was nicht göttliches, nicht geistliches, nicht vom Herrn ist, das musst du draußen schon abwimmeln. Wir müssen lernen, abwimmeln. Wisst ihr, wie man das macht, zu abwimmeln? Weißt du, du kannst nichts dagegen, dass diese Dinge an dich herankommen. Wir leben in einer Welt voller Dämonen, voller Teufel, voller Sünde, voller Gräuel, voller Verwüstung. Du kannst da nicht vermeiden, dass diese Sachen an dir rankommen. Aber sie dürfen und können nicht in dir kommen. Das ist Gottes Wille. Wehr dich, wimmle das ab. Ich mache das, wenn ich Leute habe, die mit mir streiten möchten. Ich sage, ja, hast recht, stimmt. Aber, und schon habe ich dem die Luft ausgelassen. Wir müssen lernen, dem Negativen die Luft rauslassen. Aber, und dann erzähle ich das, was ich denke. Ich habe seine Meinung angehört, habe gesagt, jetzt habe ich Geduld gehabt, dir zuzuhören, jetzt hör mir bitte zu. Weißt du, wir müssen aufhören, immer nur Angriffe zu führen. Wir müssen auch uns verteidigen und sagen, nein, das nehme ich nicht an. Das ist so eine Mauer. Wir müssen, um Mauer zu bauen, diese Mauer, die Gott möchte, müssen wir ganz besonders in dieser Welt, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, und wir müssen sagen, nein, das nehme ich nicht an. Auch wenn fromme Sachen an uns herangetragen werden. Es steht geschrieben. Kennst du diese Sprüche? Sogar der Heiland ist damit konfrontiert worden. Es steht geschrieben. Weißt du, du kannst mit der Bibel einen umbringen. Es steht geschrieben. Und der Herr Jesus wäre an den Steinen erstickt, wenn er die gegessen hätte und geschluckt hätte. Es steht geschrieben. Aber weißt du, was Jesus sagt? Es steht wiederum geschrieben. Rema, Wort, nicht nur Logos immer. Und da brauchst du Geistesleitung. Um diese Mauer wieder zu reparieren, brauchst du Geistesleitung. Herr, ist das wirklich, was ich da in der Bibel lese? Es ist merkwürdig. Wenn ich ein Problem habe, ich finde immer etwas für mein Problem. Weißt du, mein Vater hat gesagt, wenn du einen Hund schlagen willst, wirst du immer einen Stock finden. Und ich finde ein Problem. Und manchmal denke ich, ist das wirklich vom Herrn? Weißt du, der Teufel versucht uns raffiniert reinzulegen. Das ist die Schlange. Ist es nicht schön anzusehen? Das schmeckt auch sehr gut. Und es macht noch klug dazu. Also, warum sollte ich davon nicht essen? Und du siehst also mit Fragen, es fängt vieles mit Fragen und mit Neugier an. So viele Menschen sind rauschgiftsüchtig geworden, alkoholsüchtig, nikotinsüchtig geworden. Immer aus Neugier mal gucken, wie so ein Joint schmeckt. Oder wie so ein Schuss, vertrage ich das oder nicht? Oder so ein Trip, vertrage ich das oder nicht? Und dann merkst du, und viele sind abhängig dadurch geworden. Die meisten. Und die kommen dann schwer raus. Deshalb, wir sollen auch diese Neugierde, viele sind unheilbar neugierig. Die möchten alles genau wissen. Gott will deine Neugierde auch heilen. Du sollst nur das wissen, was Gott will, dass du es weißt. Und Herr, das andere halte mir fern. Denn je mehr du weißt, desto mehr Verantwortung hast du auf der anderen Seite, desto anfälliger bist du. Baue die Risse in der Mauer wieder ein oder vermaure diese Risse. Der Feind will also dich immer wieder irgendwie reinzulegen. Sehr raffiniert, der ist sehr klug, der 6000-jährige Mensch, Verführungstechnik studiert und der weiß es ganz genau. In Jesaja 22, Vers 9 heißt es, in der Stadt Davids waren so viele Risse, beschreibt der Prophet und so weiter. Das waren alles geistliche Probleme. Also Jesaja 22, die Stadt Davids ist voller Risse, also Jerusalem, Zion. Das kannst du auf die Gemeinde heute übertragen. Die ist voller Risse. Weißt du, und vor allem, diese Risse sind vielleicht gar nicht mal so sichtbar. Da brauchst du ein Spezialgerät, um die Risse festzustellen. Haarnadelrisse oft. Und die sind oft verhängnisvoll. Das große Crash bei ICC, also bei der Bahn, ist, weil nur ein so Rad Risse hatte. Haarnadelrisse, die hat man äußerlich gar nicht gesehen. Aber dann irgendwann zerbricht es. Bei der Arbeit, bei dem Tempo. Viele begreifen nicht, woher die ganzen Depressionen kommen und woher das alles so kommt, diese Risse, wie das alles so passiert. Die meisten Probleme, ich möchte sagen fast 95 Probleme, sind hausgemachte Probleme. Baue die Risse wieder zu, und zwar richtig, dass sie wirklich halten. Guck mal, ich denke nur immer an diesen alten Hiob. Dieser Hiob, warum seine Frau zu ihm kam nachher und sagt, Frau, also Hiob, mein Mann, lieber Geliebter, am besten ist, du sagst deinem Gott ab und stirbst. Das Problem liegt aber schon so weit zurück. Irgendwo in einer Krise, wo er sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, werde ich bloß nicht geboren. Er verfluchtet seinen Geburtstag. Werde ich bloß nicht geboren. Und dann kommt die Frau und sagt, und dann kommt der Teufel. Buchstäblich, sag doch deinem Gott ab. Aber er hat selber gesagt, wäre ich bloß nicht geboren. Der Jeremia hat auch so ähnlich gedacht und so weiter. Es gibt immer wieder Leute, wenn sie Schwierigkeiten, Probleme haben, aber das ist hausgemacht. Und wenn ich hier weiter im Jesaja da lese, was haben sie alles gemacht? Wie haben sie die Mauer repariert? War das richtig und so weiter? War das alles okay? Da heißt es, ihr habt die Häuser gezählt. Also nochmal, wie viele Häuser, was können wir noch abbrechen, um die Mauer zu bauen? Hör zu, sie haben die Häuser abgerissen, um die Mauern auszubessern. Toll, ganz toller Gedanke eigentlich. Sie wollen ja sicher wohnen. Sie haben die Häuser abgerissen. Diese Geschichte musst du nur lesen und so weiter. Dann haben sie einen Teich angelegt, um Wasser zu sammeln. Zwei Teiche sogar. Und ihr habt Wasser gesammelt. Doch die wahre Ursache, das wahre Problem lag ganz woanders. Gott sagt, weißt du, nicht äußerlich Häuser abbrechen und dann Geld da investieren und von dort Geld nehmen, dort Geld rüber transportieren. Das ist nicht die Sache, wie man Reich Gottes baut oder wie man Gemeinde Jesu baut. Die wahre Ursache all dieser Probleme war, doch ihr habt nicht auf den geblickt, der alles bewirkt. Ihr habt nicht auf den geschaut, der alles aus der Ferne bestimmt. Das ist das Problem gewesen, das wahre Problem. Baue die Risse wieder auf. Verstehst du? Nicht nur, dass du jetzt wergelst und schuftest und dich fertig machst und so weiter. Nein. Und dann die Häuser zählst, was können wir noch machen? Und dann Abstriche machen, was wir nicht können und dergleichen und Wasser anlegen und sammeln und groß fleißig sein, je länger, je mehr. Doch ihr habt nicht auf den geblickt, der alles bewirkt. Und wer ist dieser der? Das ist der Herr selber. Der Allmächtige, nicht auf den geblickt, der alles wirkt. Ihr habt nicht auf den geschaut, der aus der Ferne alles bestimmt. Gott bestimmt alles aus der Ferne. Weißt du, da sitze ich da ganz weit weg und dann steuert das so. Weißt du, ferngesteuert. Gott steuert alles aus der Ferne. Glaub doch nicht, dass Gott unbedingt neben dir stehen muss und jetzt eingreifen muss. Gott tut, was er tut, immer aus der Ferne. Aber sie haben nicht auf den geblickt. Sie haben nicht auf den geschaut. Sie haben lieber ihre Häuser gezählt, was können wir nicht. Sie haben als Manager gemanagt und gerechnet und geplant und kalkuliert und so weiter. Und wer soll das alles bezahlen? Gott fühlt sich hier vernachlässigt von Israel und macht einen Vorwurf. Ihr habt im Fleisch gehandelt, heißt es dann übersetzt und übertragen. Ihr habt alles aus eigener Kraft getan. Ihr habt alles ohne mich getan. Warum soll jetzt euch gut gehen und warum soll es gut haben? Ihr habt mich vernachlässigt, ihr habt eigenwillig und eigenmächtig gehandelt. Eine merkwürdige Geschichte steht in 1. Mose 38, Vers 20 bis 30. Ich möchte nur Vers 29 rauspicken. Und es beschreibt, wie Risse entstehen, wie Risse ganz schnell entstehen können. In einem ganz anderen Sinn hier. Das ist Jakob und seine Schwiegertochter Tamar. Es ist schockierend, was alles so im Volk Gottes passiert. So, das glaubst du gar nicht. Man ist verwundert, wenn plötzlich Probleme auftauchen. Ja, lieber Gott, ich verstehe nicht, warum hast du das mir zugelassen? Und dann sucht man den Schuldigen. Wer ist da schuld an der ganzen Geschichte? Warum ist dieser Riss entstanden? Vielleicht stimmt das Fundament nicht irgendwo. Oft, wenn sich das Haus senkt, gibt's Risse. Alte Häuser. Man hat nicht berechnet, dass sich die Erde mal senkt, das Grundwasser mal sinkt oder was auch was immer ist oder Grundwasser steigt. Und hier heißt es, warum hast du solchen Riss zugelassen? Jakob. Warum hast du solchen Riss zugelassen in deine Situation? Warum hast du es zugelassen? Warum ist es eingerissen? Oder original übersetzt heißt es, warum hast du den Durchbruch erzwungen? Geschwister, da müssen wir schon manchmal ehrlich sein und manchmal zu sich selber stehen. Warum hast du diesen Durchbruch erzwungen? Wir wundern uns manchmal, dass Dinge schief laufen oder sich nicht so entwickeln, wie sie sich entwickeln sollten, nicht den normalen Gang haben. Wir erzwingen manchmal sogar bei Gott den Durchbruch. Herr, das musst du tun, wenn du das nicht machst, sage ich dir im Angesicht ab. Gibt es. Viele Christen machen das. Weißt du, wenn wir beten sollen, und da soll man dein Wille geschehe, daran soll man arbeiten. Nicht alles, was gut ist, ist Gottes Wille. Oder was wir glauben, dass es gut ist. Warum hast du hier den Durchbruch erzwungen, Jakob? Warum warst du so gewalttätig vor Gott? Wir können also ganz gewalttätig vor Gott sein. Ich muss es haben. In Heilbronn habe ich eine Geschichte gehabt und das hat mir so zu denken gegeben. Da nimmt sich ein Mädchen mit 17 Jahren das Leben, mein Sonnenschein hieß es immer für die Mutter, mein Sonnenschein und so weiter, nimmt sich das Leben. Und als dann die Beerdigung und alles vorbei war, dann hat sie gebeichtet und hat gesagt, ich muss vor Gott Buße tun. Als das Kind 3 Jahre war oder 4 Jahre alt war, da gab Scheidung, dann ist das Kind ist ihr zugesprochen worden und so weiter. Das war ihr alles, sie hatte keinen Mann mehr gehabt, aber sie hat das Kind gehabt, mein Sonnenschein. Und als das Kind schwer krank gewesen und lag fast im Sterben. Und dann hat sie gesagt, lieber Gott, du kannst mir nicht meinen Sonnenschein nehmen. Wenn du mir meinen Sonnenschein nimmst, ich sag dir ab. Dann bist du grausam und brutal. Ist es auch. Weißt du, von menschlicher Sicht aus gesehen, ist es brutal. Verstehst du, wenn ein Kind und jetzt die Mutter oder die Frau geschieden, allein erziehend ist und das Kind genommen wird. Das kannst du mir nicht nehmen. Aber dann mit 17. Aus Liebeskummer nimmt sie sich das Leben. Mit 17. Und das ist mir so groß geworden, wir müssen immer fragen, dein Wille geschehe in allen Bereichen des Lebens. Warum? Und hier ist die Frage, warum hast du solchen Riss zugelassen und warum hast du diesen Durchbruch erzwungen? Ich muss mit dem Kopf durch die Wand gehen. Gibt es nicht solche Situationen in unserem Leben? Lass uns ganz ehrlich sein. Wir gehen manchmal durch den Kopf. Ich will, dass es so wird und es so wird gemacht und das ist Gottes Wille, dass es so gemacht wird, aber wir sind manchmal gar nicht überzeugt, dass es Gottes Wille ist hinterher. Ich sage es nur. Baue die zerstörten Mauern wieder auf. In Hesekiel 27, Vers 9. Es geht um die Abdichtung beim Schiff natürlich jetzt. Weißt du, sogar, dass das Wasser nicht in das Schiff reindringt. Weißt du, das Schiff darf auf dem Wasser sein, aber das Wasser darf nicht im Schiff sein. Und da heißt es ja beim Hesekiel so schön, poetisch, um die Abdichtung. Das ist also hier die Abdichtung. Das Schiff hat irgendwo Leck bekommen und da dringt Wasser und Wasser im Schiff ist lebensgefährlich. Was das Wasser auch immer ist. Wasser ist gut zum Leben. Ohne Wasser gibt es kein Leben. Das Leben kam aus dem Wasser. Aber Wasser im Schiff hat nichts zu suchen. Und da ist die Rede in diesem Klagelied, ist ein Totenlied auf Tyrus und so weiter. Eigentlich etwas Poetisches hier drin. Da ist die Rede, gottlose Männer von Sidon und so weiter, die dichten deine Risse ab, dass du weiterfahren kannst. Die dichten deine Risse ab. Der König von Tyrus, sein Bild auf Luzifer, den Teufel und sein Fall in Hesekiel dort. Und das Problem ist, viele Menschen, wenn sie in Not sind, wo gehen sie hin? Sie suchen Gottlose um Hilfe. Die Leute von Sidon, die Konkurrenzstadt von Tyrus, die haben deine Risse abgedichtet. Es ist nett, dass sie da helfen einem, dass sie das sehen und das eingreifen. Aber hier fühlt sich Gott beleidigt in diesem Klagelied. Und das führte zum Fall und Sturz von Tyrus, also poetisch, bildlich gesprochen. Und da entstand das Übel. Weißt du, und jetzt liegst du an der Küste. Verstehst du? Du wolltest beweisen, du wolltest was zeigen. Wenn ich jetzt an die Concordia denke, was in der Küste Italiens dort jetzt ruht und schläft und nicht singt und auch nicht geholt wird. Und da heißt es weiter hier in Hesekiel, jetzt liegst du zerbrochen im Meer, in den Tiefen der Fluten. Alle Bewohner der Küsten sind entsetzt über dich, der Kapitän und die Reederei und die ganze Welt und die Umweltschützer und ihren Königen sträubt sich das Haar, den Regierungen. So wie die Concordia, so liegen dann, nur ich wollte zeigen, überleg einmal, etwas beweisen, etwas imponieren, die Risse, Stolz. Stolz war die Ursache von Tyros, auch vom Luzifer. Und dann ließ man sich fremd bestimmen, der Kapitän, und du bist auch der Kapitän deines Schiffes. Weißt du, anstatt sich von Gott zu bestimmen lassen, von der Karte, von den Karten, und man weiß ganz genau, wo die Umrisse sind, aber nein, so nah wie möglich am Fels zu fahren und dann zuzuwinken und die Leute dort, die paar Hanseln, die auf der Insel sind, zu imponieren. Und du siehst, was passiert. Vielleicht wollen wir nur irgendjemand imponieren oder den Freund grüßen. Aber Gott sagt, nein, das ist nicht dein Weg. Du musst mehr in tiefere Gewässer gehen. Und jetzt liegt's. Also die Concordia ist eine ganz tolle Predigt. Christian, vielleicht demnächst kannst du predigen darüber. Es ist gefährlich. Es ist gefährlich, nur blind auf menschliche Befehle zu reagieren. Nur fehl. Ob das, egal wo sie herkommen, es ist gefährlich, nur Spaß haben und sie anzugeben oder Leute zu unterhalten. Leute, jetzt, wir werden ganz nah an der Mauer fahren oder Risikos einzugehen. Es ist gefährlich, Risikos einzugehen. Baue die eingerissenen Risse. Weißt du, wir leben gerne und sagen, wie weit kann ich gehen? Irgendwann werden wir aus der Kurve getragen. Irgendwann. Weißt du, es ist gefährlich, sich nur zu vergnügen. Man soll so leben und so fahren, dass wir nach möglicher keine Risse bekommen. Und dann müssen uns nicht die Leute von Sidon uns das Schiff flicken wieder oder reparieren. Eine ganz andere Botschaft noch, was ich auch noch zu diesem Thema anwenden möchte. Es ist Gnade. Es ist Gnade, dass Gott zu uns steht. Und wir sollten mit der Gnade Gottes nicht spielen. Wenn Gott gnädig ist, sollten wir die Zeit der Gnade ausnützen und nicht provozieren, die Gnade Gottes. 9,11. Amos 9, Vers 11. Interessant. 9,11. Amos 9, Vers 11. Da heißt es, an jenem Tage, in der Endzeit ist es angespielt oder hingewiesen, an jenem Tage, 9,11, in der Endzeit richte ich die Hütte Davids wieder auf und bessere ihre Risse aus, richte ihre Trümmer, ihre Ruinen auf und stelle wieder alles her, wie es in den Tagen der Vorzeit war. 9-11. Ich denke, dass Gott sogar mit Gericht arbeitet und dass Gericht sogar Gnade ist. Können wir da zu Amen sagen? Sind wir mal einverstanden? Gericht ist auch manchmal Gnade und sogar noch mehr. 9-11. Weißt du, die lebten so sicher, die Amerikaner. Die lebten so, ja, Afghanistan ist ganz weit weg, Europa ist ganz weit weg. Aber plötzlich, als die Türme angegriffen worden sind, mittendrin in ihrem Land, der Feind ist in ihrem Land. Und plötzlich überall schlafen Terroristen irgendwo, die Schläfer. 9-11. Weißt du, Gott rüttelt die Nationen, die Völker. Das ist Notruf von Amerika, wenn du dort in Schwierigkeiten bist, 9-11, ruf an und dann kommen die Polizei und Krankenwagen und Feuerwehr. Gott ist in Arbeit. Bevor es Gnade gibt, gibt es Gericht. Ich will wieder die Trümmer und die Mauern in der Stadt Davids aufbauen, dass es so ist wie in der Vorzeit. In welcher Zeit? Ich meine nicht in der Zeit da, wo es immer schon Kriege gab. Nein, wie es im Paradies mal war. Paradies war so wunderbar eingezäunt. Von allen vier Seiten ging ein Fluss, ein Wasser. Und eines davon war Euphrat. Das waren so schön geschützt. Und Gott hat das Paradies für den Menschen wunderbar umzäunt. Auf seine Art und seine Weise. Und da war eine Freiheit. Weißt du, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Das ist Freiheit. Obwohl Mauern da sind. Obwohl Begrenzungen da sind. Weißt du, es ist Gnade, mit Begrenzungen leben zu können. Es ist Gnade. Weißt du, ich kann ans Klavier setzen und spielen. Aber ich kann genauso eine Axt nehmen und zusammenschlagen. Ist auch meine Freiheit. Man kann die Freiheit so und so gebrauchen und denken, ich muss alles zerstören oder alles kaputt machen oder Gewalt anwenden. Nein, Freiheit ist, dass ich das Optimale raushole aus dem Instrument oder aus meinem Leben. Amos 9, ich will ihre Risse vermauern, heißt es dort. Gott sagt, ich will, die müssen nur zulassen, dass Gott das tun darf und kann, dass er die Mauern vermauert. Weißt du, Gott rüttelt an den Grundfesten dieser schrankenlosen Gesellschaft. In der Endzeit noch viel mehr gegen diese falsche Sicherheit. Weißt du, uns kann nichts passieren. Die Titanic, die fährt los. Uns kann nichts passieren. Wir sind unsinkbar. Aber die haben nicht einmal das Ziel erreicht. Uns kann nichts passieren. Und man merkt erst, wenn das Verderben da ist, dass man, wenn man mittendrin ist, oje meine, wie ein Blitz aus dem heiteren Himmel, man ist ja wie vom Pferd getreten, man weiß nicht, was ist passiert. So wie jetzt Concordia oder andere Sachen. Die Geschichte wiederholt sich permanent. Die Leute werden übermütig, stolz und gehen Risikos ein. In der Bibel heißt es einmal von Israel, wir sind mächtigen Feinden umgeben. Und das sind wir auch hier in dieser Welt. Wir sollen nicht leichtfertig sein. Ja, mir kann nichts passieren. Da sind ganz andere Leute gefallen wie du und ich. Israel war von mächtigen Völkern umgeben. Und die wollten Israel vernichten, schon damals. Ich gehe jetzt zurück ins Alte Testament. Und die Bibel sagt, es wird alles erschüttert werden, was erschüttert werden kann. Und immer wieder, ja, wir können. Und wenn die uns nicht helfen, wir gehen zu den Ägyptern. Wenn die Ägypter uns nicht helfen, dann helfen uns die Griechen, dann helfen uns die Römer, dann helfen uns die Babylonier. Irgend wird uns jemand wieder helfen. Aber wisst ihr, was Gott will? Gott will, dass Israel sich allein an Gott hält. Unsere Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und verlasst euch nicht aufs Fleisch und Blut. Verflucht ist jedermann, heißt es in der Bibel, der sich auf Menschen verlässt. Stell dir mal vor, ich habe jetzt mal was mir vorgestellt, als ich mich hier vorbereitete. Stell dir mal vor, wir haben plötzlich keinen Strom mehr. Keinen elektrischen Strom. Das kann man heutzutage mit einem Rechner ausschalten. Diese Hacker, die können das ohne große Probleme. Und plötzlich sitzen wir im Dunkeln. Da geht's kein Fernseher mehr, kein Telefon mehr. Die Kassen funktionieren nicht mehr im Zentrum, Einkaufszentrum. Die Aufzüge, die Heizung, die Beleuchtung, die Kühlschränke. Weißt du, das ganze elektronische Zeug funktioniert nicht. Plötzlich fällt Strom aus. Das Leben in der Endzeit ist genauso. Plötzlich fällt das Wesentliche aus. So ein Stromfall kann jederzeit passieren. Am 10. März 2011 ist in unserem Bundestag ist Strom ausgefallen. Dann mussten die Abgeordneten vom Parlament nach Hause gehen, weil der Strom ausgefallen ist und dass sie da irgendwo arbeiten müssen. Da ist sogar einmal Strom ausgefallen, weil eine Maus eine Leitung durchgebrochen hat. Es gab einen kurzen. Weißt du, das kann uns nicht passieren. Sogar eine kleine Maus kann so ein Blackout bringen. Plötzlich ist alles dunkel in den Straßen. Stell dir mal vor, ohne Strom, die ganze Industrie, wir stürzen in Chaos. Die Zapfsäulen, die mögen stehen und die Tanks mögen voll mit Benzin sein, aber die Pumpe funktioniert nicht mehr. Du kriegst nichts mehr in den Wagen rein, kann man nicht mehr pumpen. Weißt du, ohne Strom kein Geld, da kannst du auf dem Automat stehen, obwohl er voll ist mit Geld, da kommt nichts mehr raus. Ohne Strom, muss vorstellen, wir sind so von Strom abhängig, unsere Gesellschaft. Wir sind so vom Strom abhängig und es kann schneller gehen, als wir denken. Katastrophenschützer raten, dass wir also Zündhölzer als Vorrat haben, ans Anlegen und. Ich will dazu nicht jetzt über Vorrat sprechen, aber ich will nur eines sagen, baue die zerstörten Mauern wieder auf, verlass dich nicht auf die E-Werke. Verlass dich nicht auf die ganzen Leitungen. Irgendwo in eine Baustelle kann diese Leitung durchgehackt werden und dann sitzt du im Dunkeln, bis das wieder repariert ist. Wir haben in Berlin schon mal so Blackout erlebt nach dem Gottesdienst. Wir kommen nach Hause, in unserem Zimmer, Wohnzimmer ist Hochwasser, weil unser Tiefkühlrohr abgetaut ist. Und dann wollen wir essen und wir können nichts essen. Da können wir nur kalt essen. Weil alles hier in Berlin aus war. Also der moderne Mensch, der denkt, wir haben alles im Griff. Ja, verstehst, wir haben nichts im Griff, Leute. Verlass dich nicht auf die hohe Technik. Weißt du, gefallen ist Babylon und die Leute weinen in der Bibel. Und der ganze Handel hört auf. So ein Megastromausfall kann jeder einen Augenblick kommen. Nicht nur durch Terroristen, auch durch Naturkatastrophen. Übers Internet. Diese Kriegsführung. Weißt du, wir leben in einer anderen Phase. Wir brauchen keine Atombomben mehr oder sonstige Bomben. Weißt du, durch die Computer kann so viel angestellt werden und gemacht werden und plötzlich sind wir da. 9/11. Amos 9. Plötzlich, diese Mauern brechen auseinander. In der Bibel heißt, wo Gott das Haus nicht bewacht, wacht der Wächter umsonst. Und wo der Herr die Stadt nicht baut, bauen alle Bauleute, die daran arbeiten, vergeblich. Gott sagt, ich will die Risse vermauern. Frag doch den Herrn, lieber Gott, wo muss noch Mörtel rein? Wo muss Zement rein? Wo muss was zubetoniert werden? Wo ist ein Riss, was immer wieder in mein Leben hineinkommt? Gott will uns an die Hand nehmen und die Arbeit zeigen, was getan werden muss. Uns zur Besinnung bringen. Manchmal haut er ganz mächtig auf den Putz und sagt, da, hier ist der Riss. Wir wundern uns, warum gerade mir? Experten waren vor einem Klimaschock bis 2050. Und da schreiben sie und sagen, keine Region bleibt verschont. Glaubt doch nicht, wir hier im Norden, wir haben noch nie Erdbeben gehabt. Aber keine Region bleibt verschont. So oder so trifft es einen. Rabenschwarze Jahre stehen uns bevor, schreiben sie. Und das wissen wir schon seit der Vertreibung aus dem Paradies. Weißt du, Ungerechtigkeit nimmt überall überhand. Eine Studie belegt, 95% der Menschen sind Herdentiere. Die glauben, was die Politiker sagen, was die Medien sagen und was die Pastoren sagen, was die Philosophen und Theologen sagen. Aber die bilden sich keine eigene Meinung. Sie gehen mit der Masse. Und hier baue die Risse in deine Mauer, dass du sicher wohnst. Gott will herrlich sein in deinem Körper. Unser Leib soll ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Und die meisten Tempel sind baufällig. Weißt du, da geht ein und aus, was du glaubst gar nicht, was so in Christenköpfe und Christenherzen ein und ausgeht. Wir sind gutgläubig und fallen überall herein, was unsere Freunde sagen oder irgendwelche informierte Quellen, Experten, egal was. Die religiöse Verführung ist so groß. Weißt du, unser Problem der Endzeit als Christen ist nicht die Verfolgung. Vergiss diese Sache. Die Verfolgung war, als Kommunismus da war. Da haben wir durchgemacht und wir wissen, wie man sich als Christen im Untergrund sich verhält. Also inzwischen haben wir so viel Literatur und so viel Anweisungen und so viel Tricks und Methoden. Aber unsere große Verführung, liebe Gemeinde und liebe Christen, ist, unser großes Problem ist Verführung. Der Löwe brüllt nicht mehr. Der Löwe brüllt nicht mehr, sondern der ist still. Der Herr redet nicht mehr vielleicht, verstehst du? Und dieses Schweigen, selbst wenn Gott spricht nicht mehr. Und warum? Weißt du, aber gerade da müssen wir lernen, mit Gott zu leben, Gemeinschaft zu haben, auch wenn er nicht mit uns spricht. Nicht jeden Tag da eine Vision, so wie Johannes auf Patmos. Nicht jeden Tag da Entrückung, Geschichten und dergleichen. Weißt du, es wird so viel Versteck gemacht, was der Teufel also verniedlicht, verharmlost. Nehemia Kapitel 2, da geht's auch um die Mauern. Da will ich hier ganz schnell noch was streifen. Und Nehemia sagt, und ich sprach zu ihnen, ihr seht das Unglück. Ihr seht das Unglück, Leute. Ihr seht, was passiert ist, Leute von Jerusalem. Ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem wüst liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Ihr seht, wie der Zustand der Kirche ist. Ihr seht, wie der Zustand der Gemeinde ist. Ihr seht, wie die einzelnen Gotteskinder ihr Zustand ist. Der eine hängt da durch, der andere hängt dort durch, der andere hängt dort durch. Ihr seht das Unglück. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen. Lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht weiter ein Gespött sind. Und das wollen Christen sein? Verstehst du dieses Gespött? Das wollen Gläubige sein, das wollen Fromme sein. Und guck mal, wie ihr Leben, wie ihr Zustand ist. Und ich sagte ihnen, wie gnädig die Hand meines Gottes über mir gewesen war. Und dazu auch die Worte des Königs, was Nehemia hier alles erzählt, die er mir gesagt hat. Und sie sprachen, auf, lasst uns bauen. Und sie nahmen das gute Werk in die Hand. Wir sollen wieder anfangen, das gute Werk in unsere Hände nehmen. Wort Gottes, den Heiligen Geist, Jesus Christus, das Kreuz Jesu. Und wir sollen anpacken. Und wir sagen, wir müssen die Mauern wieder auswerfen, die Trümmer wieder bereinigen. Siehst du das Unglück? Siehst du die Ungerechtigkeit? Lies Matthäus 24, was dort heißt. Wenn ihr das alles seht, Kriegs- und Kriegsgeschreie, wenn ihr seht, wie es alles bergab geht, wenn ihr seht, wie die Zeiten immer teurer und schwieriger wird, die Hungersnot, Lebensmittel werden vernichtet und zu Benzin gemacht, wie alles so komplizierter und undurchsichtiger wird, wie alles so geistloser und teuflischer wird, sieht ihr das nicht? Man könnte sagen, merkt es noch nicht, merkt es noch nicht. Muss euer Haus auch noch brennen, bis ihr aufwacht? 9-11. In Lukas 19, Vers 41, da heißt es, als er näher kam an die Stadt Jerusalem und sah diese Stadt, fing unser Herr Jesus an zu weinen. Das warst du Jesus, du kennst du vielleicht Jesus noch gar nicht. Er fing an zu weinen. Wenn doch auch du Jerusalem an diesem Tag erkenntest oder erkannt hättest, was dir Frieden bringt, baue die eingerissene Mauer. Wenn du erkennen würdest, was dir Frieden bringt, jetzt aber bleibt es vor deinen Augen verborgen. Und es wird eine Zeit für dich kommen, das ist ein prophetisches Wort auf Jerusalem. Und es wird eine Zeit für dich kommen, in der deine Feinde rings um dich einen Wall aufwerfen, dich einschließen und dich von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich und deine Kinder zerschmettern und keinen Stein auf den anderen stehen lassen, denn du hast die Zeit der Gnade nicht erkannt. Baue die Mauer, solange noch Gnadenzeit ist. Du hast die Zeit der Gnade nicht erkannt. Jesus weint über Jerusalem und du hast nicht gewollt. Sie hat das Reden Gottes nicht verstanden, die Stadt. Weißt du, Gott hat geredet, gebrüllt, geschrien, aber sie haben nicht kapiert. Da ist Schlimmes vorausgesagt, denn du hast die Zeit der Gnade nicht erkannt. Gott bezeichnet Jerusalem als die treulose Stadt, Stadt des Gerichts. Jerusalem zum Laststein der Nation, die Welt kann nichts mehr mit Jerusalem anfangen. Weißt du, wohin? Wenn das nur aus der Welt wäre, wir hätten Frieden auf dieser Welt. Sie ist für nichts mehr zu gebrauchen, diese Stadt. Sie ist nur noch ein Ballast für die Nationen, für die Politiker. Als Jesus nach Jerusalem ging, das war eine letzte Gnadenstunde Gottes für diese Stadt. Eine der letzten Gnadenstunde. Und jetzt haben die Leute dort Gott boykottiert, Gott gekreuzigt. Gottes Reden war Werben, aber sie haben das Werben ignoriert. Baue die Mauern aus. Weißt du, es gibt immer Gnadenzeiten, Gnadenstunden. Und die dürfen nicht verpasst werden. Angefangen hat es schon in Hesekiel 34, da heißt es, die Hirten Israels, diese gottlosen Hirten, die verschmähten Gott. Jerusalem hat die Gottheit verschmäht. Sie war eine fromme Stadt, ist bis heute noch eine super religiöse Stadt. Moslems, Juden und Christen und was weiß ich, alle rennen nach Jerusalem, konzentrieren sich auf diese Stadt. Weißt du, Gott gibt nicht so schnell etwas auf und Gott gab auch Jerusalem nicht so schnell auf. Als Jesus seine Jünger auf dem Ölberg versammelte, er hätte sie damals schon in den Himmel nehmen können. Für ihn wäre das kein Problem gewesen. Aber weißt du, Jesus hat noch einen Plan gehabt. Jerusalem sollte noch eine Gnadenstunde bekommen. Jerusalem sollte noch einmal zur Buße gerufen, zur Umkehr gerufen werden. Und er sagt, ich gehe zum Vater, aber der Heilige Geist, der Tröster wird kommen. Geht nach Jerusalem und wartet, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Wartet in Jerusalem. Weißt du, dorthin sandte Gott seinen Heiligen Geist nach Jerusalem. Jerusalem soll noch einmal bewegt werden, noch einmal erschüttert werden von Gott in Liebe. Aber was haben sie gemacht? Den Aposteln sind gedroht. Sie sollen nicht mehr im Namen Jesus predigen. Die Gemeinde Jesu wurde zerstört in Jerusalem, was Gott aufgebaut hat. Was für ein Segen wäre geworden, wenn die Juden Jesus angenommen hätten. Gott gab eine neue Chance und sogar noch kurz vor dem Fall Jerusalem, 70 nach Christus, geht Paulus nach Jerusalem. Eigentlich hat er dort nichts mehr zu suchen, aber er sagt, ich muss, Gott, der Geist Gottes drängt. Und obwohl an allen Orten der Heilige Geist sagt, Bande und Gericht und Gefängnis warten deiner, aber er sagt, ich muss meinen Brüdern wenigstens einem das Heil bringen, ich muss. Das war auch eine Gnadenzeit. Und die wollen ihn umbringen dort. Und haben alles reingesetzt, dass er umgebracht wird. Sogar sich verschworen, nichts zu essen und nichts zu trinken, bis er umgebracht wurde. Paulus wollte das nicht wahrhaben. Aber die Stadt hat sich gegen Gott versündigt, gegen Jesus versündigt. Und jetzt versündigt sie sich auch noch gegen den Heiligen Geist, Jerusalem. Als Jerusalem auf Gott nicht reagierte, hat Gott seinen Sohn gesandt. Und auf ihn reagierten sie auch nicht, hat er den Heiligen Geist gesandt. Und auf den Heiligen Geist haben sie nicht reagiert, hat der Heilige Geist den Paulus und die Apostel und die Gläubigen geschickt. Aber sie konnten nichts ausrichten. Wenn einer einmal verstockt wird, wird er immer noch verstockter. Baue die Mauern auf. Es ist irgendwann mal zu spät. Lass dein Herz erweichen für Gott, solange es Gnadenzeit ist. Irgendwann ist der Gnadenzug abgefahren. Wer Gott verschmäht, der wird auch von Gott eines Tages verschmäht. Gott will unser Heil, unsere Seligkeit, unser Bestes. Doch wie ist mit Jerusalem? Weißt du, sie haben die Stunde Gottes verpasst. Jesus weint über diese Stadt. Wie oft wollte ich euch versammeln? Der Heilige Geist, weißt du, was der Heilige Geist getan hat? Studier mal die Bibel mal von hinten, nicht nur von vorne. Und du wirst sehen, was der Heilige Geist getan hat. Der Heilige Geist hat die Christen aus Jerusalem rausgeführt. Hat plötzlich gesagt, kommt, verkauft eure Häuser. Und siedelt um. Und die nicht gegangen sind, die sind durch Verfolgung vertrieben worden, weil sie nicht auf Gott gehört haben. Und dann passierte der große Knall, 70 nach Christus, der Fall Jerusalems. In der Zeit der Belagerung gab es noch eine Gnadenzeit. Und plötzlich, so beschreibt Flavius, zogen sich die Römer zurück. Und wer fliehen wollte, der konnte fliehen. Aber da gab es ein paar verrückte Zeloten. Bleibt in Jerusalem! Und sogar Christen, die fliehen wollten, die hat man sogar umgebracht. Und der ganze Hass der Zeloten und der orthodoxen Juden richtete sich gegen die christusgläubigen Juden. Was? Ihr seid nicht für Israel? Nein, sie waren für Jesus. Und weil sie für Jesus waren, konnten sie nicht mehr mit den Zeloten mitmachen. Mit den Patrioten mitmachen. Die Zeit der Belagerung, Matthäus 24, war vorausgesagt. Manche, die fliehen wollten, die sind geflohen. Aber das ist noch nicht alles. Die Stadt wurde nochmals belagert. 135 fiel sie nochmals in die Hände der Römer. Weißt du, es ist so wichtig, auf Gott zu hören. Wenn wir nicht auf Gott hören, kriegen wir Gericht. Gott hat 1909 in Deutschland Erweckung geschenkt. Pfingstbewegung. Der Heilige Geist, gut, da gab es viel Rauch auch dabei. Ich lasse es da hingestellt. Aber da, wo es Feuer brennt, gibt es auch Rauch. Aber dann kamen Christen, prominente Christen, führende Christen, die haben gesagt, das ist alles vom Teufel. Das war 1909. 10 Jahre später. Gott redet nicht gleich an einer Stunde, wo das wo übel passiert. 10 Jahre später gab es kein Deutschland mehr als solches. Da kam der Erste Weltkrieg. Und dann, weißt du, die wollten Christus nicht, die haben Jesus nicht angenommen, aber da kam ein anderer, der hat Heil gerufen und dem haben sie Heil zugeschrien. Falschen Messias. Weißt du, wenn wir nicht Jesus annehmen, kriegen wir fremdes Feuer, Gerichtsfeuer, nicht das Gnadenfeuer. Und dann der Zweite Weltkrieg. Und wollen wir den Dritten auch noch haben? Es ist wichtig, dass man auf die Stimme Gottes hört, was der Geist sagt. Sensibel zu sein für den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist sagt, verlasst Jerusalem. Verkauft alles, was ihr da drin habt. Und ich sage dir auch, warum. Gott weiß, was das Beste für uns ist. Baut die zerstörten Mauern wieder auf. Hört endlich mal auf Gott. Lasst euch mal von Gott was sagen. In Johannes 16, Vers 13 heißt es, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommt, der wird euch in alle Wahrheit führen. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern euch sagen das, was er hört, und euch verkündigen, was zukünftig ist. Sollt auf den Heiligen Geist hören. Hörst du wirklich, was der Heilige Geist sagt? Das will gelernt werden, auf den Heiligen Geist zu hören. Nicht nur, Herr Jesus segne diese Speise. Weißt du, wir brauchen geistliche Speise. Und zwar, Gott will mit unserem Herzen reden. Die Stimme des Heiligen Geistes hört man mit dem Herzen. Weißt du, und das ist, du weißt, der Herr hat zu mir geredet. Nicht irgendjemand. Paulus sagt, ich kam zu euch nicht mit Worten menschlicher Weisheit, sondern mit göttlicher Weisheit, mit Beweisung des Geistes und der Kraft, obwohl er vielleicht die gleichen Worte gesprochen hat, aber diese Worte kamen aus dem Herzen Gottes, durch sein Herz, durch den Herzen der Korinther. Gott will nicht, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet, den Gottlosen findet. Es gab 2 große Aufstände der Juden in dem Neuen Testament oder in Zeit der Entstehung des Neuen Testaments. 70 nach Christus, das war die Zerstörung des Tempels. Und dann sind die übrigen Zeloten nach Masada gegangen und haben 960 Leute da Selbstmord begangen. Männer, nur 2 Frauen haben überlebt. Und da hörte Israel auf, das Judentum auf. Und dann kam der 2. große Aufstand, Bar Kochba-Aufstand, 132 bis 135. Er konnte kurzfristig dieser Bar Kochba Jerusalem zurückerobern. Jetzt ist der Herr mit uns. Jetzt streitet der Herr für uns. Du darfst dich nicht täuschen, wenn falsche Messiasse kommen, wenn falsche Christusse kommen. Jetzt, das ist nur vorübergehend. Wir haben jetzt den Staat Israel, vorübergehend. Das ist noch nicht das Ende. 1948 der Staat Israel entstanden und so weiter. Die konnten auch, Bar Kochba konnte auch den Römern das wegnehmen. Prägte sogar seine eigene Münzen und so weiter. Jerusalem, Freiheit für Jerusalem. Proklamierte ganz groß, anfängliche Erfolge. Aber diese anfänglichen Erfolge sagen noch gar nichts. Schaue die Ende an, steht im Wort Gottes. Und das führte zu einer vernichtenden Niederlage, dieser Aufstand gegen die Römer. Weißt du, wenn Gott etwas dahingegeben hat, ist dahingegeben, kannst Handstand, Kopfstand machen, Bauchschläge machen, kannst machen, es funktioniert nichts mehr. Es ist Gnade gewesen. Aber das Schlimme dabei war, dass gerade durch Bar Kochba die Christen, Judengläubige, also messianische Christen, also die Juden waren und Christen waren, dass die gezwungen wurden, entweder macht ihr mit oder ihr seid tot. Lies die Bücher, lies die Geschichte spricht für sich selbst. Und da war noch ein falscher Prophet, Rabbi Akiba, und er hat geweissagt, das ist der Messias, den Gott geschickt hat, dieser Sternensohn aus 4. Mose 24, was Biliam geweissagt hat, dieser Simeon und so weiter. Und da wurde auf Christen gehetzt. Seht ihr nicht das Unglück? Merkt ihr nicht, was passiert ist? Schau, was passiert denn nach diesem Aufstand 135 hier in Jerusalem. Und der hat das größte Unglück aller Zeiten verursacht. Der Hadrian hat nachher verfügt, Jerusalem soll im Erdboden gleichgemacht werden, verpflügt werden. Und die Juden kamen in Knechtschaft und Zerstreuung. Dann hat man auf dem Tempelplatz eine Jupiter-Statue aufgestellt und Jupiter angebetet und den Kaiserkult betrieben. Jerusalem also wurde der Erdboden gleich gemacht und den Juden wurde verboten, sich zu beschneiden. Bei Todesstrafe durften sie Jerusalem nicht mehr betreten. Du siehst also, wo das hinführt. Und das Erstaunliche dabei ist, das Paradoxe dabei ist, die Christen, an Jesus gläubige Christen, weil die Juden haben die Christen nicht akzeptiert als volle Menschen. Die sind abgefallene, Abtrünnige und so weiter. Das waren für sie Heiden schon. Die haben es nicht akzeptiert. Die durften nach Jerusalem. Deshalb haben sie alles verkauft. Stell dir mal vor, sie hätten das alles behalten in Jerusalem, ihre Grundstücke, ihr Besitz und so weiter. Das hätten alles die Römer zerstört oder in Raub genommen. Aber sie haben es verkauft. Sie haben noch Geld gemacht. Sie haben Gewinn gemacht. Wenn du Gott richtig dienst, machst du einen vierfachen Gewinn. Du machst Gewinn, du verkaufst dein Grundstück rechtzeitig zu gutem Preis. Also, das waren also, sie haben ein gutes Geschäft gemacht, sie haben verkauft, sie haben das Geld in die Gemeinde gebracht, da wurde das Reich Gottes gebaut, Mission betrieben, sie haben das Geld dorthin gebracht und sie haben einen Schatz im Himmel. Ja, sie haben etwas Gutes getan, weil sie auf den Heiligen Geist hörten und sie haben ihr Leben in Sicherheit gebracht. Sie sind ausgewandert nach Pela, auf der anderen Seite vom Jordan. Dort ist ihnen nichts passiert. Du siehst also, wenn du auf Gott hörst, bringst du dein Geld, dein Gut und deine Gesundheit und alles in Sicherheit. Und dann darfst du zurück nach Jerusalem. Die anderen dürfen es nicht. Die dir nichts gönnten, die nicht mit dir waren, die nicht einverstanden waren, für die war die Tür zu. Die durften Jerusalem nicht betreten. Wo die Gemeinde Gottes ist, die hat ein Häuschen da. Und der Bruder, der dort mal wohnte, der hat sich für Archäologie interessiert. Der hat ausgegraben die kleine Gemeinde Gottes. Also so ein Stein, also praktisch dort war eine Versammlung. Auf der anderen Seite vom Ölberg. Die kleine Gemeinde Gottes. Also wir sehen, also Gott hat erlaubt, die durften. Aber die Juden nicht mehr. Du musst die Geschichte studieren. Weißt du, die Geschichte, ich mag die Geschichte und aus der Geschichte kannst du sehr viel lernen. Du kannst sehr viel lernen. Natürlich jetzt baue die Mauern Jerusalems auf. Was soll denn das? Soll ich nach Jerusalem pilgern und dort was machen? Nein, das ist nicht der Wille und nicht die Sache Gottes. Es geht um das himmlische Jerusalem, das vom Himmel herabkommt. Jerusalem, es gibt zwei Jerusalem. Das irdische Jerusalem, Paulus sagt, nein, das ist zwar das irdische, das Vorübergehende, das Vergängliche, aber wir haben einen Bau, das vom Himmel kommt. Abraham suchte eine Stadt, nicht mit Händen gebaut, sondern eine Stadt, deren Baumeister Gott ist. Auf diese Stadt wartete er. Und das war ein ganz anderes Jerusalem. Nicht das immer wieder aufgebaut und abgerissen wurde und so weiter. Siehst du, wie wichtig es ist, auf Gottes Verben zu hören? Wenn du das nicht tust, dann wird das Land verwüstet. deine Kinder werden sterben, was wir alle so gehört haben. Da wird nichts funktionieren. Das Land wurde verwüstet. Und dann sagte Hadrian, das ist nicht mehr Israel, das heißt jetzt Palästina. Und bis heute ist Palästina. Da können Leute rütteln, was sie wollen. Es ist Palästina. Und Jerusalem gab es für Jahrhunderte ganz anderen Namen. Verstehst du, Jerusalem war Aelia Capitolina. Also über Jahrhunderte diesen Namen, diesen der Gottheit geweihten Namen. Also das war nicht mehr Jerusalem, die Stadt Davids, diese zerbrochene Hütte. Und wir wissen also, dass alle wichtigsten Festungen dort zerstört wurden. Tausende von Männern in Judäa starben. Ganz Judäa wurde öde, so schreiben die Geschichtsschreiber, das Land wurde öde und nur Wölfe und Schakale haben sich herumgetrieben. Das Land wurde öde, weil sie Gott verlassen haben. So, genauso wie Gott gesagt hat, das Land wird euch ausspucken. Das Land wird euch ausspucken. Seht ihr nicht das Unglück? Seht ihr nicht das Unglück? Merkt ihr nicht, was das ist? Weißt du, zuerst haben sie gesagt, Jesus haben sie verdammt. Weißt du, Gott lässt sich nicht spotten. Das, was der Mensch sieht, wird er ernten. Auch, und wir haben die Juden Jesus fertig gemacht. Zuerst mal wollen sie in eine Falle stellen. Sollen wir dem Kaiser Steuern zahlen oder nicht? Wessen Münze trägt es? Wessen Münze trägt es? Und Jesus sagt, gib dem Kaiser und Gott, was Gott gehört. Sie sollen dem Kaiser Steuern zahlen? Plötzlich, soll man Kaiser Steuern zahlen oder nicht? Also, und sie wollen Jesus herausfordern, die Tempelsteuer. Und was passierte? Als Jerusalem fiel, die römischen Herrscher haben verordnet, oder als der Tempel fiel. Die Tempelsteuer wird jetzt, die Juden mussten, also 35 nach Christus, mussten nach Rom die Tempelsteuer entrichten. Ihren Zehnten mussten sie den Römern bezahlen. Siehst du, Gott wollten sie nicht geben, was Gott gehört. Jetzt mussten sie den Römern bezahlen. Und was glaubst du, dass der ganze Tempelschatz, was die gläubigen, frommen, religiösen Juden zusammengebracht haben, weißt du, und Gott gibt mal immer das Beste, und ihr ganzes Gehabe, ihr ganzes Zeug haben sie statt wirklich dem lebendigen Gott gegeben, haben sie da ihren Tempel vollgefüllt. Und all das, als Titus kam und die Stadt entführte oder abführte, in Gefangenschaft führte, der ganze Tempelschatz ging nach Rom. Und das Kolosseum von Rom ist mit dem Tempelschatz gebaut worden. Ja, und dort wurden nachher später auch sogar die jungen Männer, jüdische Männer, geopfert und die lieben, schönen, hübschen Jüdinnen mussten im Tempel als Huren dienen. Das ist Geschichte, die Sklavinnen. Du siehst also, was ist passiert? Das hat alles der Teufel kassiert. Wenn man Gott nicht gibt, kassiert der Teufel. Wir sollten aus der Geschichte Israels lernen. Nehemia sagt, seht ihr nicht das Unglück? Wir sollten nicht blind sein für die Geschichte und ignorieren. Ja, das kann nicht passieren, das hat sich immer wieder bewahrheitet und Geschichte wiederholt sich immer wieder, es passiert immer wieder. Schau die Völkergeschichte an, schau die Kirchengeschichte an, voll von diesen Dingen. Wir sollten aus der Geschichte anderer, fremder Leute lernen, aus unserer Familiengeschichte lernen, gucken, wie es da aussieht. Denk an die Geschichte des reichen Mannes und des armen Lazarus, aus der Geschichte der Heiligen, aus der Geschichte der Kinder Gottes. Schau die Geschichte der Stolzen an und Arroganten, Eingebildeten und Selbstgerechten. Und schau die Geschichte der Demütigen an, die mussten unten durch, aber die haben das Ziel erreicht. Schau doch, lerne aus der Geschichte der Saurier. Die haben sich mächtig gefühlt. Wir sind die Größten und die Stärksten und die Mächtigsten. Ihr müsst uns alle gehorchen. Von denen siehst du nichts mehr. Aber so eine Maus, eine Ratte, die läuft immer noch. Siehst, als es am größten war, brach es zusammen. Schau die Sowjetunion an. Schau all diese großen Reiche, als es am größten war, zerbrach. All diese Reiche nacheinander. Ägypten, Babylon, Griechenland, Rom. Als es am größten war. Weißt du, schau doch, lerne aus der Geschichte. Bilde nichts ein. Bau die Mauern. Die zerrissenen Mauern. Ist eine Frage. Bin ich wirklich, habe ich Augen, sehe ich, merke ich das, erkenne ich das? Suche die Stadt, deren Baumeister Gott ist. Hebräer Kapitel 13, 14. So wie Abraham. Da, wo Gott der Baumeister ist. Die Stadt, wo Gott nicht baut, arbeiten alle umsonst. Was es auch immer heißt. Die Hütte Gottes bei den Menschen. Gott will hier bei uns wohnen. Und das neue Jerusalem, das ist das Erstaunliche, hat hohe Mauern. Riesenhohe Mauern. Die Stadt Jerusalem hat riesige Mauern, diese großen Mauern, und zwar nicht zur Abwehr von Feinden. Jerusalem hat die großen, hohen Mauern nicht zur Abwehr von Feinden, sondern diese Mauern haben einen ganz anderen Zweck. Sie markieren die Abgrenzung der Einwohner der heiligen Stadt mit den übrigen Bürgern des Landes. Diese Mauer ist nur ein äußeres Zeichen. Das ist das Heilige, das ist dem Herrn geweiht, das ist was ganz Besonderes. Und da draußen sitzt das Volk. Draußen sind die, die wie ein Brand aus dem Feuer gerettet wurden. So, die in der letzten Minute, mei, noch den Zug erwischt haben. Als Trittbrettfahrer vielleicht womöglich noch irgendwo. Es ist ein großer Unterschied, Geschwister. Und deshalb bau an der Mauer, arbeite an dir selber, dass du würdig bist, dem Herrn zu begegnen, wenn er kommt. Es ist ein Unterschied zwischen denen, die Gott dienen und nicht dienen. Die Gott gedient haben und Gott nicht gedient haben. Das ist ein Unterschied. Ob man sich für Gott aufgeopfert hat, und ich meine wirklich aus Liebe zu Gott, also wirklich aus dem Herzen, ob man das getan hat oder nicht, ob man Gott geliebt hat wirklich oder nicht. Petrus, liebst du mich? Gott hat alles gegeben und erwartet auch alles. In Maleachi Kapitel 3, Vers 18 sind ein paar gute Gedanken noch schnell. Dann werdet ihr den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten oder der Unrecht tut. Zwischen dem, der Gott dient und dem, der Gott nicht dient. Da ist eine Mauer. Ihr werdet den Unterschied sehen. Weißt du, diese Mauer, die Gott etabliert und Gott bildet. Und da ist eine Mauer. Manchmal sagst du, da komme ich gar nicht durch. Weißt du, Gott sollte eine unsichtbare Mauer um dich herum bauen, dass das, der Feind, das Böse, das Negative zu dir gar nicht rumkommt. Du sagst, ja, ich bin so allein, so schwach, so elend. Es ist gar nicht so schlimm, dass du schwach und elend bist. Du bist reif für den Himmel und für Gott und für seine Herrlichkeit. Dann sagt doch der eine Prophet, Herr, öffne dem Knaben die Augen, dass er sehen möge, dass bei uns mehr sind als bei denen. Und dann macht er die Augen auf für 5 Sekunden und sieht einen Berg voll feuriger Rosse. Und sagt, liebe Zeit, jetzt habe ich keine Angst. Wenn du das einmal gesehen hast, wie Gott eine feurige Mauer um dich gebaut hat, ein Berg voll feuriger Rosse, tu, da bist du geborgen, da bist du sicher. Und es ist ein Unterschied, und es ist ein Unterschied. Maleachi 3, Gott führt über alles Buch, und Gott wird den Frevlern vergelten. Im Original heißt es rächen, er wird sich rächen. Gott wird an den Frevlern sich rächen. Die Böses getan haben, die werden auch Böses ernten. Gott lässt sich nicht spotten. Weißt du, Gott will nicht den Verlust und dass jemand verloren gehe. Aber wenn der Mensch nicht will, wie oft wollte ich euch versammeln, sagt er, aber ich habe es nicht gewollt. Und dann weiter, Maleachi 3, Vers 20, für euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Und die Fülle, also es wird etwas von der Fülle sein, mir fehlt das Wort hier, da ist nicht mehr drauf gegangen. Und ihr werdet hinausgehen und Freudensprünge machen, wie die Kälber, die aus dem Stall herausgelassen werden. Und wenn der Tag herbeikommt, werdet ihr die Ruchlosen unter eure Füße zertreten, so dass sie zu Asche werden, spricht der Herr. Also du siehst, wenn der Herr den Tag X macht und der Tag X kommt, der Tag, wo der Herr seine Kinder heimsucht, wo der Ruf erschallt, kommt her, ihr Getreuen, ihr seid über wenigen treu gewesen und das, was ihr gemacht habt, habt ihr von Herzen gemacht, das habt ihr gut gemacht, prima, kommt her. Und dann werdet ihr die Ruchlosen, die nichts riechen, die Stinken, die Bösen, die Gemeinen, die Gehässigen, die werdet ihr zertreten unter eure Füße und sie werden zu Asche werden, was es auch immer heißt. Weißt du, du wirst, so wie die ungläubigen Juden Jerusalem nicht mehr betreten durften, aber die Gläubigen konnten es betreten. Die haben das unter die Füße bekommen. Weißt du, wir haben so viel Segen, wenn wir anfangen, Gott zu dienen. Wir haben so viel Segen, wir sollten nur Mut haben und sagen, ich will den Herrn dienen, ich lass mich nicht abbringen. Und ihr werdet sie unter eure Füße kriegen. Hast du schon dieses Gefühl, dieses Empfinden, ich bin in der Arbeit, ich bin in Bearbeitung, Gott arbeitet an mir, Gott verkittet jetzt die Mauer, die ganzen Risse, die ganzen Fugen, Gott macht alles dicht. Merkst du das, was Gott alles an dir tut, wie Gott an dir arbeitet? Manchmal denke ich, lieber Gott, da schneidest du den da ab und da schneidest was ab. Manchmal habe ich Angst, wenn ich durchs Märkische Viertel fahre und da bin ich mal durchgefahren und da war so entsetzt und sage ich, guck mal Heidi, was, das ist ja furchtbar. Die schneiden die Äste weg, die Bäume sind fast kahl. Und dann habe ich einen so Mann da angesprochen, der dort arbeitet. Ich sage, wissen Sie, wird der Baum noch überhaupt überleben? Sagte, Sie werden sehen, nächstes Jahr. Sie werden sehen. Weißt du, manchmal beschneidet Gott uns. Das ist auch Einmauern. Und was wir hier tun, was wir reden hier im Geist und in der Gemeinde und so weiter, wir erbauen uns im Glauben. Und wir mauern uns nicht ein, sondern wir verlagern uns in dem Herrn. Gibt es noch einen Gedanken, was ich noch schnell loswerden möchte? Mir geht es darum, dass wir nicht Mauern bauen um uns, sondern wir sollen an der Arche bauen. Die Arche, weißt du, du kannst Dämme bauen, wenn das Hochwasser, die Klimakatastrophe kommt, da werden die Städte der Heiden untergehen, steht in der Bibel einmal so. So, die Städte werden untergehen. Dann nützen die ganzen Dämme nicht, wie hoch du auch die Dämme hochziehen würdest. Aber weißt du, was uns überleben lässt? Wenn du im Boot bist, wenn die Fluten steigen, steigst du mit den Fluten. Bist im Boot. Deshalb ist die Frage, ist auch dein Boot sicher? Dein Lebensboot? Dein Lebensboot? Ist der Herr Jesus in deinem Lebensboot? Das ist die große Frage. Ist Jesus denn? Ja, ich bin Christ, bin getauft, bin konfirmiert, bin christlich getraut, bin sogar christlich beerdigt. Aber was nützt es christlich? Gott fragt nicht, wie christlich du bist oder antichristlich. Gott fragt, ist Christus in dir? Das ist es, ist Christus in dir. Ist Christus in dir. Ist er das Zentrum des Lebens. Weißt du, dann kommen Stürme. Und glaub doch bitte mir nicht, dass Christen keine Stürme haben. Wer dir das erzählt, ist ein Lügner. Du kannst gleich die Gemeinde verlassen. Und so weiter. Muss nicht mehr länger zuhören. Wir müssen durch viel Trübsal ins Reich Gottes. Wir müssen durch Kämpfe und Anfechtungen und so weiter. Durch Stürme. Aber wir brauchen ein Fundament. Wir brauchen ein Fundament. Und der Gerechte, der steht. Jesus sagt, wer diese meine Worte hört und tut, der ist der kluge Baumeister. Wer diese meine Worte hört und tut, bist du ein Tatmensch, der das tut? Weißt du, oft, wir sind zu viel Theoretiker. Weißt du, wir wissen zu viel. Viel zu viel. Wir sollten anfangen, mal die Hände bewegen, nicht nur den Mund. Mal die Füße bewegen. Und uns vom Geist Gottes treiben lassen, uns vom Geist Gottes bewegen lassen. Bau diese niedergerissenen Mauern, diese eingerissenen Mauern. Die muss noch gar nicht zerstört sein. Die siehst du vielleicht von Weitem nicht. Als ich in der Kirche war und dort war dann, ich kann fast alle Risse sagen. Ich habe alle Risse dokumentiert. Und nicht nur ich, sondern vor mir war ein Architekt, der hat das mit der Kamera und alles genauestens untersucht. Ganzen zwei Aktenordner habe ich voll mit Risse, was für Risse da sind. Ein Auge sieht das nicht. Weißt du, da ist vieles mit dem Putz zugemacht. Und wir machen mit dem frommen Putz so viel zu, Leute. Lass uns aufhören, mit dem frommen Putz zu machen. Letzte Geschichte und dann beten wir. Ich stehe in München, irgendwo an der Bushaltestelle und der Bus kommt nicht. Und ich nutze immer die Zeit, entweder rede ich mit den Leuten und schaue zu den Leuten, was sie machen. Und da ist ein Bauarbeiter, der verputzt eine Mauer. Und ich stehe eine Weile, ich sehe, also die Mauer, ich brauche keine Wasserwaage. Ich sehe, die Mauer ist schief. Die ist schief. Dann gehe ich zu ihm hin und ich weiß, die Bauleute trinken ja auf der Baustelle viel, in Bayern erst recht. Und Gott segne Bayern. Und dann sage ich sie, entschuldigen Sie, aber ich glaube, die Mauer ist schief. Dann stelle er sich hin, nimmt die Wasserwaage, sagt, ja doch, Sie haben recht. Aber das wird mit dem Putz zugedeckt. Ich möchte nicht in diesem Haus wohnen, was mit dem Putz zugedeckt ist. Du glaubst gar nicht, wie viel Christen mit dem Putz zudecken. Ich bin evangelisch, ich bin charismatisch, ich bin pfingstlerisch, ich bin das und das und das. Aber was ist in dir? Die Mauer ist schief. Das Fundament wird eines Tages abrutschen. Vielleicht nicht bei dir, aber bei deinen Enkelkindern. Bei dir nicht. Und bei deinen Kindern vielleicht auch nicht. Aber die Verheißung gilt euch und euren Kindern. Deshalb lasst uns die Mauer wirklich fundamental, das Wichtigste, das Zentrum sein in unserem Leben. Damit leben wir uns, damit steht und fällt alles. Wenn die Mauer nicht dicht ist und sicher ist, lebst du in Gefahr, gefährlich. Da muss der Heiland über dich weinen. und traurig sein. Aber Gott sagt, jetzt ist noch Gnadenzeit. Jetzt kannst noch. Und lass nicht andere deine Lexte ausbessern. Du musst es ausbessern. Guck mal, der Noah, da heißt es, und der verpicht all das in der Arche. Also ich weiß warum, weil er wusste ganz genau, davon hängt mein Leben ab, dass ich alles verpicht, alles mit Pech, alles sorgfältig die Arche verdichtet, denn ich werde da drin leben müssen. Geschwister, und wir müssen unser Lebensfundament, unser Lebensarche selber bauen und sorgen dafür, dass es alles gut verdichtet ist. Alles gut vermauert ist. Wir müssen da drin leben. Und du wunderst dich, warum, wenn Erdbeben ist, warum viele Häuser einstürzen und manche halten Jahrhunderte und Jahrtausende, weil sie richtig gebaut haben. Wer da baut, der sieht zu, womit er baue und wie er baue. Ist wichtig. Lass uns aufstehen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns hier die Augen öffnest heute Nachmittag, dass wir sehen, dass wir erkennen, um was es wirklich geht. Dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen, und wir wollen nichts mit Gewalt durchbrechen, mit Gewalt erzwingen, mit Gewalt herbeiführen, sondern wir möchten immer wieder sagen, Herr, dein Wille geschehe. Lass uns zusammen sagen, Herr, dein Wille geschehe. Mach du in meinem Leben das, was du willst. Und ich gebe mich dir hin. Gestalte du mein Leben. Verdichte alle Risse in meiner Lebensmauer. Ich möchte bestehen, wenn die Endzeitstürme kommen. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du meiner Schwachheit hilfst. Mit deiner Hilfe wollen wir vorwärts gehen. Wir wollen nicht auf Menschen schauen. Wir wollen auf dich schauen, oh Gott. Und wir wollen nicht Menschen gefallen, sondern wir wollen dir gefallen. Halleluja, halleluja. Danke Gott doch und preise Gott. Und sag ihm, Herr, nicht was ich will, sondern was du willst. Dein Wille komme, dein Wille geschehe. Ist jemand da, der noch beten möchte und sagen möchte, Herr, oh, wenn es mir noch was fehlt, Herr, verdichte du in mir das alles.